Pur, der HSV, der HSV-Podcast.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Pur, der HSV, den HSV-Podcast, in dem wir ja, Menschen, Spieler, verantwortlich aus dem Verein näher vorstellen. Wir kommen aus der Sommerpause zurück und begrüßen euch ganz herzlich zur 32. Ausgabe. Mein Name ist Lars Wegener und neben mir darf ich meinen geschätzten Kollegen Tom Husmann begrüßen.
Moin Lars, schön wieder hier zu sein und natürlich auch moin an die Hörerschaft.
Genau, wir sind zurück aus der Sommerpause und Sommer, das ist auch immer die Zeit für Neuzugänge beim HSV und wir freuen uns heute ganz besonders, dass wir einen unserer Sommer-Neuzugänge bei uns begrüßen können. Herzlich willkommen Daniel El-Fadli.
Hi, ich freue mich, dass ich hier sein darf und danke für die Einladung.
Ja, wir sind jetzt in der ersten Länderspielpause, so ein bisschen ein paar Wochen HSV hast du schon hinter dir und für uns auch der Einstieg in diesen Podcast. Wie blickst du so, Länderspielpause war, das ist vielleicht so ein bisschen Zeit auch mal zurückzublicken auf die ersten Wochen, es überrennt einen bestimmt auch so an einer neuen Station und beim neuen Verein. Wie waren so die ersten Wochen rückblickend für dich? Sehr aufregend?
Ja, würde ich schon so beschreiben, dass es sehr, sehr aufregend war, dass es vor allem auch sehr, auch sehr spannende Wochen waren einfach für mich. War glaube ich, jetzt so ein Schritt, den ich so davor auch noch nicht hatte in meiner Karriere, auch jetzt so in eine Großstadt zu ziehen und da jetzt Fuß zu fassen und anzukommen, aber ich fühle mich jetzt hier sehr, sehr wohl und bin auch sehr gut angekommen. Die Jungs sind alle cool und die Stadt gefällt mir auch. Von daher passt alles eigentlich soweit.
Wie schnell sind die ersten Wochen für dich vergangen? War es jetzt wirklich, ihr hattet das erste Mal jetzt auch mal 4 Tage frei? Ist es so ein bisschen Zeit, auch mal ein bisschen länger darüber nachzudenken? Oder wie verarbeitest du das?
Ja, ich mache das immer so schrittweise, würde ich sagen. Wenn ich mal einen Moment habe, so für mich, das dann nicht alles auf einmal zu reflektieren. Ich reflektiere sehr, sehr häufig und auch regelmäßig, deswegen mache ich das eher so schrittweise. Aber klar, jetzt, wenn ich auch die Länderspielpause jetzt hatte mit den freien Tagen, habe ich es auch da natürlich genutzt, um zum einen mein Tor nochmal zu genießen und klar, die letzten Wochen dann nochmal so ein bisschen zu reflektieren und deswegen, wie gesagt, ich fühle mich sehr wohl und waren sehr aufregende Wochen auf jeden Fall.
Sprichst deinen Premierentreffer an, hier im Volksparkstadion gegen Preußen Münster beim letzten Spieltag. Was sind darüber hinaus bisher so die besonderen Momente, die dir in den Kopf kommen, wo du gemerkt hast, gab ja Auftaktspiel in Köln, erstes Heimspiel gegen Hertha, so wow, ich bin jetzt Spieler vom HSV, trag die Raute auf der Brust.
Ja, genau so ein Gefühl war das, glaube ich. Ich glaube, bis jetzt jedes Spiel, das ich gespielt habe, war sehr besonders, weil in Köln war es halt das erste Spiel, dann halt auch in Köln, das ist natürlich auch nicht so alltäglich. Dann zu Hause, Abendspiel gegen Hertha, war auch ein sehr besonderes Spiel, das erste Heimspiel gegen einen guten Gegner und ich würde sagen, dass das wirklich sehr, sehr viele besondere Momente bislang dabei waren und ich auch versuche wirklich jeden Moment zu genießen, so gut es geht und auch wirklich im Moment dann zu leben und einfach alles aufzuatmen, was ich hier so erlebe.
Wenn du sagst, du versuchst den Moment zu genießen, wie muss man sich das so vorstellen? Also sind das Momente nachher vor der Nordtribüne, wenn man ein Spiel nochmal durchgeht oder ist es im Moment des Tores vielleicht selbst, dass man merkt, okay, ich habe volles Adrenalin, ich lasse jetzt alles raus, ist beim Einlaufen, also wie kann man das genießen?
Ja, bei mir ist es häufig beim Einlaufen dann tatsächlich, dass ich, also es ist immer was Besonderes, war auch in Magdeburg schon so, wenn ich dann vor vielen Zuschauern spielen darf, dass ich mich dann einfach nochmal, wird mir das so bewusst, okay, wow, du bist jetzt hier und das ist Wahnsinn einfach so, das ist so ein Gefühl, das mich so überkommt und dass ich dann auch einfach genießen will und das habe ich mir so bewusst gemacht und auch wenn ich nicht dran denke, holt es mich dann trotzdem dann in dem Moment ab und erinnert mich nochmal dran, dass ich jetzt wirklich hier bin und dass ich es genießen muss.
Hat sich für dich in irgendeiner Weise auch eine Art von Kreis geschlossen? Denn es ist ja bekannt, auch schon im letzten Jahr wolltest du hier im Volksparkstadion die Momente genießen und dann ist der Wechsel nicht zustande gekommen. War das jetzt auch nochmal so ein Thema, wo du reflektiert hast?
Absolut, ganz klar. Ich meine, es war letztes Jahr schon ein großes Thema bei mir. Ich wollte wechseln und ich wollte hierher kommen und dass es dann nicht geklappt hat, war dann im Moment auf jeden Fall sehr hart. Waren auch neue Erfahrungen, die ich da gemacht habe. Damit umzugehen hatte ich davor noch nie. Deswegen war es jetzt umso schöner, dass es jetzt im Endeffekt dieses Jahr geklappt hat. Und ja, deswegen, das sind auch so Momente, die man am Anfang da nochmal im Kopf hat und das Ganze nochmal ein bisschen schöner macht, glaube ich.
War das für dich die ganze Zeit klar, dass die Chance nochmal kommen wird eigentlich?
Nee, also im Fußball weiß man nie. Ich habe es mir natürlich gehofft. Dass es jetzt so gekommen ist, natürlich perfekt. Aber ja, ich habe es, wie gesagt, gehofft. Aber ja, im Fußball, das kann man immer nicht so vorhersehen. Und deswegen war das so ein bisschen in den Sternen. Aber klar, ich hab mich sehr gefreut, dass es dann nochmal zustande gekommen ist jetzt.
Waren die Spiele dann auch was Besonderes mit Magdeburg noch gegen den HSV damals?
Klar, auch, ja, irgendwie speziell, ja, auf jeden Fall. Ich habe ja hier dann auch eine rote Karte bekommen und habe auch mein Handy hier verloren in Hamburg. Ja, das waren irgendwie so alles so Sachen, die dann, also eigentlich keine guten Erlebnisse dann.
Hast du hier in der Kabine verloren oder
wo? Nee, wir hatten einen Tag frei, weil wir davor Pokalspiel hatten, mittwochs in Kiel. Und dann sind wir gleich hier oben im Norden geblieben und da hatten wir einen Tag frei in Hamburg und da habe ich tatsächlich mein Handy verloren. Ich glaube, meine Kopfhörer auch, wenn ich mich recht erinnere. Also, und dann noch die rote Karte am Abend, also es kam schon einiges zusammen.
Gebrauchte Reise.
Ja, so kann man es sagen, wobei das Spiel natürlich trotzdem besonders war. Jetzt abends hier ist immer glaube ich, sehr speziell. Aber klar, es waren so Erlebnisse, die mich dann jetzt nicht positiv waren, aber trotzdem irgendwie so, ist irgendwo ein Zeichen, glaube ich, irgendwie. Das hat man jetzt auch nicht alltäglich, deswegen, ja.
Das Handy schon mal hier gelassen, ich komme nach.
Genau, so ungefähr, so, ne? Genau.
Sehr gut. Noch einmal zurückblickend, du hast gerade selbst schon gesagt, war eine schwere Herausforderung auch. Wie hast du die gemeistert? Wie hast du dich da wieder aus dem kleinen, größeren Loch gekämpft, dass ja, du dann noch eine ganze Saison ja auch in Magdeburg gespielt hast und diese eine Chance vermeintlich erstmal weg war?
Es hat ein bisschen gedauert. Ich bin zwar relativ gut in Magdeburg in die Saison gestartet, aber es hat ein bisschen gedauert, bis ich verstanden habe, dass ich es einfach akzeptieren muss, dass es jetzt so ist und dass es halt Vergangenheit ist. Und was in der Vergangenheit ist, kann ich jetzt nicht wieder gut machen oder ändern. Und dann gibt es halt auch Sachen im Leben, die man halt einfach nicht beeinflussen kann. Mein Wille war da, hierher zu kommen. Aber natürlich müssen da auch andere Parteien mitspielen, um das Ganze dann möglich zu machen. Und ich glaube, da muss man einfach eine gewisse Akzeptanz finden, um dann damit abzuschließen und dann einfach weiterzumachen. Ich glaube, das ist dann ganz wichtig und nicht zu viel dann zu überdenken und wieso und warum was passiert ist. Klar ist wichtig zu reflektieren, aber einfach so einen Punkt zu finden, hey, jetzt konzentriere ich mich jetzt wieder auf meine Aufgabe hier, das ist wichtiger und vielleicht kann ich mich mit guten Leistungen wieder anbieten für nächstes Jahr. Und ich glaube, das habe ich dann verstanden. Es war dann auch mental dann für mich leichter, dann einfach weiterzumachen.
In der Zeit in Magdeburg hast du einen Mitspieler gehabt, den wir jetzt mal eine Frage stellen lassen.
Moin, liebe HSV-Podcast-Hörerinnen und Hörer. Auch hallo natürlich an das HSV-Podcast-Team und natürlich auch an meinen guten Freund Daniel F. Hadley. Für alle, die mich nicht kennen oder meine Stimme nicht erkannt haben, mein Name ist Julian Pollersbeck. Der eine oder andere kennt mich vielleicht noch aus meinen 3 Jahren beim HSV. Mir wird heute die Ehre zuteil, auch eine Frage an den Daniel zu stellen, welche heute nicht wie beim letzten Mal, also wird heute ernsthafter ausfallen. Und zwar ist meine Frage, was war denn für dich die größte Umstellung auf dem Platz, aber auch neben dem Platz seit deinem Wechsel zu diesem wunderbaren Verein? Und noch eine Frage hinterher, wie sehr vermisst du mich? Weil ich vermisse dich nämlich. Ganz liebe Grüße aus Regensburg und bis bald.
Bis bald hat man nicht mehr gehört, aber wir sehen ihn am Wochenende in Regensburg. Wir sind volles Weg.
Stimmt, ja. Freue ich mich, ihn wiederzusehen. Nee, ich vermisse ihn natürlich auch sehr. Überragender Typ. Wir haben uns sehr gut verstanden. Und habe ihn natürlich auch direkt erkannt an der Stimme. Zu der Frage würde ich sagen, also auf dem Platz an sich relativ wenig, in Anführungszeichen, weil wir auch hier einen spielerischen Ansatz haben, den wir in Magdeburg auch so ähnlich hatten. Deswegen sind die Abläufe relativ ähnlich, muss ich sagen. Und neben dem Platz ist natürlich einiges anders, würde ich sagen. Also fängt bei der Stadt an. Da ist mehr Leben drin. Das war in Magdeburg jetzt nicht so. Du hast hier mehr Möglichkeiten. Das ist auf jeden Fall, was Lifestyle betrifft, was ganz anderes. Und dann, klar, haben wir hier andere Typen in der Mannschaft, mit denen ich allen wirklich sehr, sehr gut auskomme. Und dann ist das Ganze natürlich drumherum, das Umfeld viel, viel größer, viel dynamischer, glaube ich, würde ich sagen, und aufregender. Da ist ein bisschen mehr Stimmung drin, es ist alles lauter, wenn ich es jetzt so beschreiben kann. Da war es in Magdeburg schon ein bisschen kleiner alles einfach. Und da hat man jetzt von außen nicht so viel mitbekommen. Das ist dann hier schon alles einfach auch medial ein bisschen mehr und so. Und ja, man merkt halt auch einfach den Anspruch und die Erwartungshaltung hier. Und das überträgt einen auf den Spieler halt einfach. Und ja, das ist schon auf jeden Fall ein gewaltiger Unterschied dann.
Wie bist du damit umgegangen für dich selber? Du hast es in den ersten Wochen ja dann hautnah miterlebt. Das stellt man sich ja auch vorher vor. Größere Erwartungshaltung, hast du gesagt. Hat ein größeres Umfeld, was irgendwie mitsprechen möchte, was mitspricht. Man wird vielleicht ganz anders gesehen hier, viel größer. Wie gehst du selber damit in den ersten Wochen jetzt um? Wie hat sich das so eingestellt, wie du das erwartet hast?
Ja, voll. Also wirklich. Ich war da komplett offen gegenüber, was mich erwartet. Und ich bin hier mit einer großen Vorfreude angekommen. Weniger jetzt mit dem Druck, es ist der HSV oder so, sondern mit einer Vorfreude, einfach alles kennenzulernen und das aufzusaugen, was ich hier erlebe. Von daher war, glaube ich, ein guter Ansatz, so hierher zu kommen. Und ja, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, die ersten Wochen sehr aufregend und fühle mich sehr wohl. Deswegen passt es eigentlich alles.
Bist du denn grundsätzlich ein Typ, der es laut und der auch so ein bisschen hitzig mag? Also der das braucht und ausfüllt?
Ja, im Fußball schon, ja, würde ich schon sagen. Im Privaten bin ich eher schon eher ruhiger, glaube ich. Und auch gerne mal für mich so. Aber im Fußball und im Training, also oder in Spielen, dann versuche ich auch schon lautstärker zu sein und mit anzuschieben. Ja, die Jungs mitzunehmen, da ich glaube, dass ich das kann und dass es auch zu mir passt. Ich verstell mich da nicht oder so. Ist, glaube ich, ganz authentisch. Und ja, mir macht das Spaß, so an die Arbeit zu gehen und zu arbeiten. Und ich versuche einfach, die Jungs mitzunehmen. Genau, und das macht mir halt Spaß.
Du kommst aus einer eher beschaulichen Gegend. Ja. Leonberg, kleines Örtchen vor Stuttgart. Und wir wollen ja auch, wie wir eingangs schon im Vorgespräch erwähnt haben, immer so ein bisschen den Karriereweg beleuchten. Auch ja, wie tickt der Sportler und vor allen Dingen, wie ist der Mensch eigentlich hinter dem Sportler? Gehen wir mal zurück nach Leonberg in die Kindheit. Wann fing es mit Fußball an? Wo ist da der Ursprung des Ganzen?
Mit 5, 6 habe ich, glaube ich, angefangen mit Fußball. Auch in Leonberg dann. Habe da die ersten 10 Jahre meines Lebens, glaube ich, gespielt. Also bis ich 10 war oder 11 war, glaube ich, habe ich da gespielt. Habe da meine ersten Anfänge gemacht, genau. Und wir sind dann umgezogen in Nebenort, Rudesheim heißt der, noch kleiner, also 10.000 Einwohner. Und da habe ich dann quasi ab der E-Jugend da meine ganze Jugend verbracht, bis zu U19. Habe dann auch die ersten Jahre Herren gespielt da und bin dann eigentlich erst aus der Stadt raus. Genau, aber habe so quasi meine ganze oder meine halbe Kindheit und meine ganze Jugend dort verbracht, ja.
Und was sind da so die ersten oder die Erinnerungen, die dann noch an der ganz jungen Zeit hängen geblieben sind, als man so das erste Mal auf den Bolzplätzen stand? Du hast dann ja schon gleich bei den Bambinis oder in der F-Jugend angefangen anscheinend. Oder war das zuerst auf dem Bolzplatz? Welche Geschichten kommen da so in dir hoch?
Ja, die ersten Erinnerungen sind tatsächlich so auf dem Bolzplatz in Leonberg, wo ich mit meinem Papa und meinem Bruder immer gespielt habe. Weiß ich auch noch ganz viel von, dass wir da relativ häufig waren oder bei uns vorm Haus auf der Straße einfach gekickt. So. Da war ich tatsächlich aber häufiger Torwart, weil mein Bruder nicht ins Tor wollte. Und dann, ja, wenn ich dann mal schießen wollte, dann hat er keinen Bock mehr gehabt. Das weiß ich noch bis heute, aber war eine super Zeit. Also hat mich auch geprägt und ja, deswegen, da habe ich noch ganz viele Erinnerungen dran, dass wir da oft auf dem Bolzplatz waren und da habe ich halt, glaube ich, mit der F-Jugend oder so, ich weiß gar nicht, ob ich Bambini gespielt habe, aber F-Jugend dann eben im Verein, aber klar regelmäßig dann nebenbei trotzdem mal mit Freunden oder so auf dem Bolzplatz gespielt, ja.
Wer waren damals so die Vorbilder? Also hast du dich dann an Torhütern auch orientieren müssen oder wen warst du geil damals in der
nicht.
Zeit?
Nee, tatsächlich nicht. Nee, ich stand nicht gerne im Tor. Ich musste, weil mein Bruder halt aufs Tor schießen wollte.
Dein Bruder ist älter, ne?
Zwei genau.
Ja, da musstest du in die Kiste.
Genau, ja. Da hatte ich keine Wahl, aber meine Vorbilder waren Ronaldinho damals. Ich glaube, das war so ein Spieler, zu dem man aufgeschaut hat und dem man gern zugeschaut hat. Oder ja, Cristiano Ronaldo oder der R9. Genau solche Spiele halt.
Und wo habt ihr so gekickt? Also hattet ihr da direkt vor der Straße irgendwie Garagentor oder gab es einen Bolzplatz, den es vielleicht auch immer noch gibt in Leonberg?
Den Bolzplatz gibt es bestimmt noch, ja. Ja. Das ist auf so einem Spielplatz, da musste man, weiß ich, 5 Minuten hinlaufen, sind wir hingelaufen und ansonsten halt vor der Haustür, da war halt eine Straße und dann von Straßenrand zu Straßenrand war quasi das Tor und da haben wir halt immer gezockt dann und war einfach eine geile Zeit, also ich schaue da gerne drauf zurück.
Und dein Bruder hat dich auch mitgenommen als kleinen Bruder oder war das mal ein Problem? 2 Jahre sind nicht so viel Unterschied dann wahrscheinlich.
Der 3 Jahre älter, der ist 94, Jahre. Genau, ja. Aber nee, es war kein Problem. Wir haben das schon auch gern zusammengespielt. Auch mal im Garten, fällt mir gerade ein. Genau, hat man auch, ja, das war nicht schlecht, es war eine schöne Zeit.
Sehr gut. Wir haben deinen Bruder auch mal gesprochen und der hatte auch eine Frage an dich.
Hey, kleiner Bruder, hier spricht dein großer Bruder. Ich möchte dir zuallererst mal sagen, wie stolz ich auf deinen bisher gegangenen Weg bin, auf deine Einstellung, auf deine Hingabe zu dem, was du täglich tust. Da bist du absolut ein Vorbild für mich. Ich wünsche dir und dem ganzen HSV, dass ihr dieses Jahr den Aufstieg zusammenpackt, den Traum Bundesliga zu spielen, dass der wahr werden kann. Und habe für den HSV-Podcast für dich noch eine Frage mitgebracht. Das ist mir aufgefallen, da haben wir eigentlich noch nie drüber geredet. Und zwar würde ich gerne wissen, wenn du nicht Profi geworden wärst, was hättest du für einen Beruf ausgeübt heute? Also mir ist spontan nichts eingefallen. Also Digga, mach's gut, bis bald.
Geil. Stark, kam jetzt unerwartet, habe ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt tatsächlich. Aber klar, schöne Worte. Hört man natürlich gerne. Dann noch vom Bruder. Also wir reden sehr viel. Deswegen habe ich so erstaunt geguckt, als er gesagt hat, darüber haben wir noch nicht geredet. Aber gute Frage, ja, die habe ich mir auch schon mal gestellt. Was wäre ich geworden?
Und gibt es eine Antwort? Hast du dir eine Antwort gegeben? Boah,
es gibt nicht wirklich eine Antwort. Ich hätte irgendwas gemacht, was mir keinen Spaß macht tatsächlich. Ich habe ja auch was studiert, was mich jetzt nicht so interessiert hat, im BWL-Bereich, aber ja, es wäre wahrscheinlich irgendwas in der Richtung geworden dann. Also ich hatte Schwerpunkt Einkauf-Logistik und dann wäre ich wahrscheinlich irgendwo im Einkauf gelandet wahrscheinlich, aber ja, ich hatte auch schon zig Praktikas in dem Bereich, hat mir alles nicht so gefallen, deswegen.
Was hast du da so gemacht? Also, hast du Erfahrungen gesammelt?
Ja, also jetzt nicht verantwortungsvolle Aufgaben, ja. das war mir dann schon zu wenig eigentlich und hat mir halt keinen Spaß gemacht. Ich übernehme da schon gerne Verantwortung, wenn ich irgendwas arbeite und das war einfach uninteressant für mich, muss ich sagen. Und deswegen ist eine gute Frage, aber ich wüsste jetzt gar nicht den genauen Beruf, den ich jetzt, glaube ich, ausüben würde. Also müsste ich mir mal neue Gedanken machen, glaube ich.
Fußball war immer das, wo du niemanden brauchtest, der dich angetrieben hat, sondern das kam genau, immer von selber.
Genau, also das war immer in mir drin, so ein Feuer, was mich immer angetrieben hat und das auch immer in meinem Kopf war, so dieses Ziel, es irgendwann mal zu schaffen, aber klar habe ich nebenbei dann immer trotzdem vernünftig versucht, was aufzubauen, man weiß ja nie, genau.
Ja, also ging los, du hast dann Abitur gemacht?
Oder Fachabi, genau.
Fachabi, ja. Und dann nebenbei irgendwann nochmal entschieden, ich studiere BWL?
Oder? Ja, Fachabi und dann gleich im Anschluss habe ich quasi angefangen, ja, mit BWL. Muss auch noch meine These schreiben, also das schiebe ich so ein bisschen vor mich hin. Aber
ist aber ein Ziel, noch fertig zu machen?
Oder? Absolut, ja? Absolut, okay. Ganz klares Ziel, weil ich habe wirklich viel Schweiß da investiert, neben dem Fußball. Da war ich jetzt noch nicht Profi, aber habe trotzdem auch viel investiert und ja, das wäre schon schade drum, wenn ich es jetzt einfach liegen lasse und nicht abschließe. Deswegen ist mein klares Ziel und ja, werde ich auf jeden Fall machen.
Aber das Studium war dann auch in Präsenz oder war das schon so Online-Studium, wie das im Grunde auch Profis manchmal schon nebenbei machen?
Nee, das war ganz normal in Präsenz. Ja. Also ich bin ganz normal zu meinen Vorlesungen morgens und abends dann zum Training. Und das halt jeden Tag und genau, das war so mein Leben.
Wir haben ja auch ein bisschen länger mit deinem Bruder gesprochen, mit Dominik. Und der sagte, bei dir war immer Rasenfußball, dann vergisst er alles. So, das ist pure Leidenschaft. Jetzt hast du allerdings mit 19 Jahren in der Landesliga gekickt. Hast nie ein NLZ besucht, sodass ja der Traum Profifußball eigentlich realistisch betrachtet relativ weit entfernt ist. Wie hast du es dann trotzdem gepackt? Oder was hat dich immer Tag für Tag so angetrieben und so am Ball bleiben lassen, dass du immer nur feststelltest, okay, die anderen Sachen, ist eh nichts für mich, Fußball ist es.
Ja, ich habe einfach dieses Feuer in mir gehabt. Und ich habe gar nicht so an das Ziel gedacht, ich muss jetzt Profi werden. Das war gar nicht so stark in meinem Kopf, sondern ich habe immer versucht, im Training mein Bestes zu geben. Immer so kleine Ziele gehabt, im Spiel dann gut zu sein. Und ich habe halt immer nebenbei sehr viel gemacht. Also ich habe, glaube vergleichsweise wahnsinnig viel für mich selber trainiert. An einfachen Sachen und sei es körperlich, aber auch fußballerisch, habe ich halt einfach immer viel, viel extra gemacht. Und einfach, es ist sehr schwer zu erklären, aber es ist einfach so, dieser Glaube in mir war immer da, dass ich es irgendwann mal pack. Aber ich habe mir dann immer halt schrittweise Ziele gesetzt, wirklich wöchentlich dann auch, und dann Step by Step mich in eine Liga höher gearbeitet. Und dann hatte ich halt irgendwann das Glück, nach Magdeburg zu wechseln, wo ich dann meinen ersten Profivertrag unterschrieben habe.
Was sind das so für Ziele, um das ein bisschen anfassbarer zu machen? Ich versuche diese Woche besonders an meinem Schuss zu arbeiten oder körperlich
Nee, das ist gar nicht so konkret. Das ist einfach dieses Mindset, besser werden zu wollen, besser zu sein als gestern, besser zu sein als letzte Woche. Das ist einfach dieses Mindset, immer besser zu werden und nicht zufrieden zu sein, immer hungrig zu bleiben. Und ich musste mich da selber gar nicht so motivieren oder so. Der Hunger war immer da und ich habe es einfach gemacht. Und es war einfach dieses Ziel in meinem Kopf, das zu packen. Und dann habe ich einfach immer wirklich den Hunger behalten und dann einfach an den Sachen trainiert, die ich kann, aber auch die ich nicht kann. Und dann halt einfach, ich habe dann mir auch gar nicht groß überlegt, was ich jetzt nächste Woche trainiere oder dies und das. Ich hatte schon dann, oft saß ich in der Vorlesung und dachte mir, was trainiere ich heute oder was trainiere ich morgen? Und weißt du, du gehst mal mit den Freunden weg. Und das hatte ich auch ganz oft, das hatte ich jetzt auch meinen Kollegen erzählt letzte Woche, du gehst weg, aber das war so in meinem Kopf, ich war nicht ganz frei. Ich habe immer dran gedacht, was trainiere ich jetzt morgen? Es war Wahnsinn. So, und so habe ich halt getickt. Das hat sich heute beruhigt, Gott sei Dank. Also ich gehe heute weg und kann komplett abschalten. Und damals war es halt wirklich, ich war so ein bisschen gefangen in meinem Kopf und habe nur dran gedacht, hey, ich muss besser werden, ich bin hier eigentlich fehl am Platz, ich muss eigentlich trainieren. Und es war wirklich immer so ein Antrieb bei mir drin, der, ich weiß nicht, wo der herkommt, den habe ich einfach in mir drin.
Und wie hat das Umfeld dann reagiert bei solchen Sachen? Also haben die das gemerkt einmal oder war das nur in deinem Kopf oder hast du dann auch besondere Sachen gemacht, wo die gesagt haben, okay, hier, der ist wieder abwesend oder der will morgen lieber trainieren oder?
Nee, das haben die nie gemerkt. Das haben die tatsächlich nie gemerkt. Ich habe das auch gut verstecken können, glaube ich. Ich habe das auch gut für mich behalten auch irgendwie und auch das Training, was ich dann extra gemacht habe, war dann oft mit mir selber halt. Also ich habe da jetzt niemanden gerufen oder so, mit dem ich trainiere, sondern ich habe das für mich gemacht, weil es damals halt auch war, du spielst Landesliga oder in der U19 Bezirksliga und wirst halt belächelt, wenn du dann jetzt abends nochmal laufen gehst. Also ich denke halt.
Das waren dann zum Beispiel so Sachen, abends laufen oder nochmal ein paar Treppenläufe oder
genau,
besondere
genau,
Sprintsachen.
Genau, oder, solche okay. Sachen. Solche Sachen ganz oft. Einfach einen Ball gegen die Wand spielen und annehmen. Also ganz basic Sachen, wirklich. Deswegen habe ich gesagt, einfach. Aber die mich dann wirklich enorm weitergebracht haben. Aber ich habe das jetzt nicht wirklich an mein Umfeld reingelassen. Selbst meine Familie wusste das gar nicht so, dass ich da so fleißig bin. Also
sich rausgeschlichen?
Dann, ja, so ein bisschen. Ja.
Ich war allein unterwegs. Du hattest nie einen Trainingspartner, sondern allein auf die Straße, Ball unterm Arm geklemmt.
Also überwiegend ja. Ab und zu habe ich mal mit einem Kollegen gespielt oder so. Mit Jonas, mit dem ich auch noch in Kontakt bin. Aber ich habe überwiegend alleine trainiert, auch während meiner Studentenzeit. Ich bin mit 19 schon, 20, 19 ausgezogen und habe ich halt mein Ding gemacht da. Und wirklich, ich saß in der Vorlesung und dachte nur, ja, was trainiere ich heute und wann gehe ich los und so, weißt du, solche Geschichten, aber ja.
Aber und reflektiert man dann selber trotzdem irgendwann, also du hast ja auch 3 Jahre, glaube ich, bei der SKV Rutesheim gespielt,
ja.
So dass man dann trotzdem merkt, okay, ich müsste ja jetzt, wenn ich so viel reinstecke, irgendwann einen Output bekommen, einen nächsten Schritt gehen. Also hast du selber auch mal gedacht, ist das eigentlich alles das wert, was ich hier investiere?
Ganz oft, ja. Ganz oft dran gezweifelt. Was mache ich ja eigentlich? Ganz oft kam der Gedanke. Aber ich habe irgendwie, der Glaube immer war immer da, dass ich irgendwie, dass irgendwas um die Ecke kommt und ich eine Chance bekomme. Das kam dann auch eines Tages. Dank Rainer Wiedmeier, der war auch mal Trainer oder ist noch Trainer, aktuell in Wolfsburg. Ich weiß nicht, ob euch der Name im Begriff ist.
Co-Trainer in Wolfsburg.
Genau, genau. Und der kommt auch aus meiner Ecke da hinten, aus der Stuttgarter Ecke und war ab und zu mal Zuschauer bei mir und hat dann halt immer gesagt, dass ich hoch muss. Und dann hat er mich irgendwann zum SV Reutlingen vermittelt, in der Liga höher. Und es war so dann der erste Türöffner und für mich auch ein riesen Push. Und dann habe ich so gemerkt, okay, jetzt hat sich die Arbeit doch ein bisschen ausgezahlt. Und es war so der Moment, wo ich gecheckt habe, ey, ich kann es, obwohl es nur eine Liga höher war, ich kann es noch weiterbringen. Genau.
Wenn du uns noch einmal mitnimmst in die Momente, wo du sagst, ihr habt so häufig gezweifelt, wann zweifelt man dann? Ist das, wenn man abends im Bett liegt, nachdem man die Tempoläufe gemacht hat und irgendwie gegen die Wand geschossen hat? Oder ist das, wenn man am Wochenende wieder dann nur Landesliga auf dem Platz steht oder im Kreis der Teamkollegen merkt, ich denke ganz anders als ihr?
Es war oft in dem Moment, als ich dann ich zum Training gehen wollte, also zu meinem eigenen Training, und dann war es halt schon relativ spät, so war es auch manchmal schon dunkel und denkst dir so, also lohnt sich das jetzt oder weißt du, bringt es was? Waren oft die Momente dann vorm Training. Nach dem Training gar nicht mehr, da war ich immer froh und so, aber vorm Training war es dann immer so, boah, heute wieder und weißt du so, und halt alleine, weißt du, da ist keiner, der dich so anschiebt. Das ist halt immer schwer, dann bist du in deinem Kopf und musst dich da selber pushen. Also du willst es auf der einen Seite, aber du fragst halt wirklich oft, ob sich das lohnt.
Wichtiger Türöffner auf jeden Fall an der Wechsel Richtung Oberliga nach Reutlingen, wie du gerade angesprochen hast. Und einer, der auch so diesen Karriereweg von dir verfolgt hat und dadurch inspiriert ist, hat auch in diese Richtung eine Frage.
Moin, Fadli, Davy hier. Ich habe gehört, du bist heute bei unserem Podcast Pur der HSV. Und da wollte ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, dir eine Frage zu stellen. Und zwar, wie du weißt, feiere ich am meisten deinen Werdegang, dass du dich von unten nach oben gekämpft hast. Und wann war dir denn klar, hey, mit Profifußball kann es wirklich noch was werden. Hau rein, straff dich jetzt und wir sehen uns mal schön. Ciao, ciao.
Straff dich. Ja, geiler Typ.
Das ist schon so ein
Insider. Ist ein Insider, ja, komplett.
Ich war zusammen auf dem Zimmer.
Genau, ja. Hat direkt gewiped, super Typ. Ja. Wir verstehen uns gut. Ich habe direkt gehört, dass er aus Stuttgart kommt. Und der hat auch einen Pfeil, genau wie ich. So ein bisschen ist cool, ist echt cool. Wann war so der erste Moment? Boah, schwierig. Ich relativ spät. Ich glaube, irgendwann beim VfR Aalen. Relativ spät, Regionalliga gespielt. Und als dann so eine Anfrage kam aus Magdeburg, so eine leichte Anfrage, ja, wir schauen dich mal an. So, da war so der erste Moment erst, wo ich gecheckt habe, okay, vielleicht, wenn ich Glück habe, könnte es nochmal was werden. So, also war schon relativ spät. Genau.
Das war dann in der Saison 21-22,
genau,
wo du bei Aalen gespielt hast.
Genau.
Und dazu hast du ja auch schon einen Sprung gemacht. Also vorher den Sprung in die Regionalliga, der kam ja auch aus der Landesliga oder aus der Oberliga.
Ja.
Also immer diese Schritte nach oben, hast du dir irgendwann nicht mehr zugetraut oder hast du sie dir zugetraut jedes Mal? Wie war das immer noch so? Also wirklich ja, du bist ja Schritt für Schritt im Grunde nach oben gekommen und das ist immer klar, weil ein Schritt geht noch, mhm, oder?
Ja, ich hab wirklich den festen Glaube daran gehabt, dass ich Liga für Liga hochschaffen kann. Ich habe es mir auch eingeredet irgendwo. Ich habe es mir immer eingeredet und auch irgendwie, wenn ich von Kollegen oder vom Umfeld dann gehört habe, so jetzt spielst du schon da und ich glaube, weiter geht's jetzt nicht und so. Und das hat man immer so ein bisschen rausgehört durch die Blume, dann hat mich das immer noch mal so ein bisschen extra angestichelt, weißt du? Das war immer noch mal so ein extra Motivationskick zu sagen, hey, ich schaff das so, ich zeig's euch, obwohl ich es eigentlich mir selber beweisen will. Aber ich habe es mir dann auch immer irgendwo eingeredet, dass ich spielen kann und das Level auch habe. Und dann, ja genau, kam gegen Ende des Jahres 21 kam dann so eine leichte Anfrage aus Magdeburg und dann hast du überlegt, okay, krass, also dass es jetzt schon so weit ist, das wäre ja völlig verrückt. Die haben ja damals dritte Liga gespielt um den Aufstieg. Da wäre ja selbst dritte Liga wäre für mich der absolute Wahnsinn gewesen. Und dann steigen die auf und dann wird es halt konkreter und so. Das hat sich aber auch ewig gezogen. Die haben wirklich lange angeschaut und beobachtet. Und dann hat es am Ende des Tages geklappt und es war unfassbar, wirklich, also unbeschreiblich.
Hat es für dich auf dem nächsthöheren Level denn direkt immer geklickt? Also wir sprechen ja nicht nur über den Schritt Landesliga Richtung Oberliga, Richtung Regionalliga, sondern auch Reutlingen, Nöttingen und dann Aalen, dass du direkt auch immer in dem neuen Umfeld, in der neuen Spielklasse Fuß fassen konntest?
Also der Schritt von Rüdesheim nach Reutlingen, also von der Verbandsliga in die Oberliga, war schwer für mich. Da habe ich, weil der Unterschied war einfach sehr krass damals, da habe ich mir schwer getan, irgendwie in die Mannschaft zu kommen und da habe ich am Anfang auch nicht so viel gespielt und so. Dann habe ich irgendwann mal rechts Mittelfeld gespielt und so provisorisch irgendwie mal reingekommen, aber das war so der Verein oder das Jahr, wo ich am schwierigsten fand für mich und wo ich am meisten, sag ich mal, Einlebungsprobleme hatte oder so. Aber sonst würde ich sagen, danach Nöttingen und Aalen bin ich eigentlich relativ gut reingekommen, habe relativ schnell Fuß gefasst und habe da auch immer von Anfang an gespielt und meine Spiele über 90 Minuten gemacht. Was auch ein Punkt ist, ich habe immer konstant gespielt, sage ich auch immer den jungen Spielern, dass man konstant spielt im jungen Alter, also konstant viele Spielminuten sammelt, so kann man sich am besten entwickeln. Also es ist gar nicht so entscheidend, ob es Regionalliga ist oder Oberliga, sondern einfach viel spielen, dann kann man sich immer am besten entwickeln. So. Und das habe ich halt hinbekommen dann und deswegen konnte ich mich da, glaube ich, auch so entwickeln dann.
Und hast du in der Phase auch noch Extraschichten noch weiterhin gemacht? Oder?
Nicht so extrem, aber auch schon. Also in der Regionalliga habe ich es ein bisschen reduziert, weil das Trainingspensum natürlich auch ein anderes war, aber bis zur Oberliga hin, ich habe ja 3 Jahre Oberliga insgesamt gespielt, habe ich es eigentlich so durchgezogen und wie ein Wahnsinniger dann noch nebenbei meine Sachen gemacht. Ja.
Wie hat man das Ganze finanziell gewuppt? Also das ist ja auch was man sich leisten wollen mag und dann auch irgendwann wird das Umfeld ja, Familie, Freunde schon auch irgendwie darauf, ja was heißt aufmerksam machen, aber es werden ja die Gespräche stattfinden. Ist es das für die nächsten Jahre?
Ja, die Gespräche gab es auf jeden Fall zu Häufe. Es war, finanziell waren es schwere Zeiten, also wirklich lange schwere Zeiten, bestimmt 5-6 Jahre, wo man gehst auf Null raus, also du kannst dir jetzt nichts gönnen oder so, du zahlst deine Miete, zahlst dein Sprit so zum Fahren und dann bleibt nicht mehr viel übrig. Bisschen was essen muss man halt auch, aber so mal Klamotten kaufen und so war halt nicht so. Ich habe immer selber gearbeitet auch, mir immer das selber verdient, dann selber meine Miete bezahlt und so und ich habe damals in Pforzheim gelebt und habe in Schwieberding gearbeitet, das sind so 40 Minuten Unterschied und war aber die andere Richtung zu meinem Training in Reutlingen und da musste ich von Schwieberding quasi nach Reutlingen und von Reutlingen dann wieder nach Hause nach Pforzheim, wo ich studiert habe. Es war so ein Dreieck. Meine Kollegen nennen es auch das Todesdreieck für mich, weil die wirklich auch meine Familie teilweise dann Angst hatten, dass ich einen Burnout kriege oder so, weil das wirklich jeden Tag so Arbeit und dann zum Fußball und beim Fußball habe ich jetzt nicht Geld verdient, dass ich da meine Miete zahlen kann, deswegen musste ich arbeiten. Und ich wollte es auch selber verdienen. Ich wollte es auch selber lernen, alles wie es ist und die Verantwortung zu tragen, auch wenn es immer hart war. Und klar hatte ich dann ab und zu mal Unterstützung von meiner Mama, aber der war auch jetzt nicht so viel. Deswegen, ja, ich überwiegend dann einfach mich selber da durchgekämpft, glaube ich.
Du bist auch ziemlich früh von zu Hause ausgezogen.
Genau.
Ja, schon mit 19 Jahren?
Mit 19, glaube ich, war ich ja. Genau, nach Pforzheim dann gezogen und ich bin seitdem, glaube ich, 5-6 Mal umgezogen. Ja, genau.
Aber dieses alleine für Sachen verantwortlich sein und sich nicht irgendwie auf andere verlassen müssen oder so, ist das so eine Charaktereigenschaft, die eigentlich überall zum Tragen kommt dann? Also du sagst es ja so, ich habe das selber organisiert, ich wollte selber Geld verdienen, ich habe nicht noch geträumt vom Fußball und bin dann noch bis, weiß ich nicht, 24, 25 zu Hause wohnen geblieben, gibt's ja auch. Aber das war für dich keine Frage, dass das in eine Möglichkeit
ist. Nee, das war mir tatsächlich keine Option. Also es war für mich immer klar, dass ich für mich selber Verantwortung übernehmen will und das auch lernen will, mit Geld umzugehen, auch wenn es wenig war und auch diese schwere Zeiten dann durchlebt zu haben, hat mich auch sehr geprägt und es hat mich auch in der Hinsicht geprägt, dass ich weiß, wie es heute, also wenn ich heute Geld verdiene, wie ich damit umgehen muss. So, also der Bezug zu Geld war auf jeden Fall so ein Learning, das ich hatte. Und natürlich auch dann drumherum viele Sachen zu organisieren, sei es im Studium oder wohnungstechnisch einfach Haushalt und so weiter. Das muss man alles selber organisieren. Und ja, das ist schon auf jeden Fall eine Charaktereigenschaft von mir, würde ich sagen, ganz klar.
Ist das vielleicht sogar ein Vorteil gegenüber NLZ-Spielern, dem man ja oftmals auch nachsagt, denen wird ganz viel zu oder vielleicht sogar zu viel abgenommen in dem gesamten Kosmos dann schon in so einem Nachwuchsleistungszentrum?
Würde ich schon sagen, ja. Würde ich schon sagen. Ich glaube, dass es brutal wichtig ist, Verantwortung zu übernehmen und es auch zu lernen, Verantwortung zu übernehmen und dass man für sich selber sorgen kann und einfach ja selbstständig durchs Leben gehen kann und unabhängig vor allem. Und da ja, im NLZ, glaube ich, also ich habe es nie kennengelernt, aber ich kenne es aus Erzählungen, dass es halt wirklich sehr, sehr professionell dann schon ist und man halt eben viel vor die Nase gesetzt bekommt und man wenig jetzt mit Eigeninitiative nebenbei machen muss. Das ist, glaube ich, schon halt an sich ein wichtiges Learning im Leben generell. Deswegen, ja, es ist schon ein Punkt auf jeden Fall, ja.
Hat dir das denn auch jemand gelehrt, dieses eigenständig sein, auf eigenen Füßen stehen, oder ist es naturell bei dir im Charakter drin? Also das hat ja auch viel mit Erziehung wahrscheinlich zu tun.
Ja, mit Sicherheit Erziehung von meinen Eltern dann irgendwo mitgegeben, klar, würde ich schon sagen. Wobei ich es schon immer sehr bequem hätte gerne damals, aber ich keine Wahl hatte, so dann habe ich mich halt, musste ich mich halt selber drum kümmern und dann lebt man da so rein und man fängt es an zu lernen alles und hat da gar nicht so groß eine andere Wahl, da irgendwie ja das nicht zu lernen, wenn man vorankommen will. Da musst du sich ein bisschen organisieren und so, ja. Auf jeden Fall.
Also extremer Grind, was ich noch eben als Frage im Kopf hatte, was hast du gearbeitet? Waren das so Gelegenheitsjobs dann noch oder?
Ab und zu mal Ferienjobs, aber überwiegend bei Robert Bosch. Ich weiß nicht, ob das hier ein Begriff ist in Hamburg.
Also ist Bosch, ja, aber.
Bosch, ja, genau, ja, ist eine größere Firma, aber da war ich in der Softwareentwicklung als Student halt da aktiv, als Werkstudent, da habe ich ja kleine Aufgaben gemacht, hat jetzt nicht mit Software zu tun gehabt oder so. Ja,
kleinere Sachen programmieren. Okay.
Nee. Nee, nicht unbedingt, das nicht. Aber ja. Das war ja einfach, um Geld zu verdienen. So.
Ja, klar. Jemand, der dich sehr eng begleitet hat, der das Todesdreieck mit Sicherheit kennt und dessen Name auch schon fiel, den haben wir jetzt auch noch mit einer Frage.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des HSV-Podcasts, liebes Podcast-Team und natürlich auch an dich, Daniel. Zunächst mal vielen, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf und dem Daniel auch eine Frage stellen kann. Kurz zu mir, zu meiner Person. Mein Name ist Jonas Akerlern, bin 27 Jahre alt und ja, Daniel und ich, wir kennen uns jetzt schon seit vielen Jahren, haben unter anderem auch in Rutesheim zusammengespielt, zuletzt zusammen beim VfR Aalen. Und ja, Daniel, da ich ja weiß, dass du ein sehr entspannter und lässiger Typ bist, lautet meine Frage heute an dich, wie denn so dein idealer Tag aussehen würde, wenn du keinen Fußball hast, also an einem freien Tag, was du da so machen würdest, wie sieht dein idealer Tagesablauf aus? Genau, das würde mich interessieren. Also, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und macht's gut, bis dann, ciao, ciao.
Stark. Aber warum hat er das so förmlich gemacht? Der hat mich auch noch nie Daniel genannt. Also,
gibt's gleich mal eine Ansage. Zu seiner gleich. Ehrenrettung vielleicht, kann man ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Die Vorlage war Julian Pollersbeck und das ist ja Don Podcast, der kennt sich hier aus. Und ich glaube, er hat sich sehr daran orientiert.
Okay.
Ja. Aber er meinte auch so, also ich nehme es auf meine Kappe, er meinte, der Fehler liegt bei dir, ich habe es jetzt so gemacht.
Aber Daniel ist trotzdem frech.
Okay. Dani und Fadli ist meist so das, ne? Oder?
Genau, ja. Ja, idealer Tag. Boah. Ausschlafen, auf jeden Fall. Ich glaube, heute nicht mehr so lange wie früher. Und dann erstmal Kaffee trinken, also Wasser trinken, dann guten Kaffee trinken. Und dann kann der Tag losgehen. Also ohne Kaffee bei mir gar nichts, ich glaube bei vielen so, aber ist bei mir ein enger Wegbegleiter schon seit vielen Jahren. Und dann rausgehen, spazieren und sich mit Freunden verabreden, irgendwie sowas. Ganz entspannt. Früher hätte ich wahrscheinlich noch trainiert. Heute vielleicht eher weniger. Aber ja, in Hamburg jetzt hier auch kann man, klar, jetzt habe ich immer das gute Wetter genossen, und ab und zu auf der Alster. Das sind auf jeden Fall gute Sachen, die man hier machen kann und ja, ich bin da entspannt. Ich habe jetzt nicht so die Sache, die ich dann unbedingt machen muss, sondern einfach mit Freunden und ja, entspannt irgendwas machen, einen Kaffee trinken oder sowas.
Aber einen Morgen ohne Kaffee gibt es bei dir nicht, aber bist du da auch Spezialist dann im Kaffee oder ist es dir egal? Also hast du zu Hause
eine Barista-Maschine? Also mittlerweile nicht mehr so, weil wir hier eine gute Siebträger haben. Mhm. Da gibt es richtig guten Espresso. Aber ich war lange Zeit relativ einfach gestrickt und hatte jetzt nicht so einen hohen Anspruch, deswegen habe ich eigentlich fast alles getrunken. Hauptsache ich werde ein bisschen wach und ich mag auch den Geschmack so. Und ich habe es mir immer selber gemacht mit so auf türkische Art, so mit Pulver in die Tasse und dann heißes Wasser drüber. Also relativ einfach und schnell. Wurde ja auch immer ausgelacht von meinen Kollegen, aber mir hat es geschmeckt und hat gewirkt. Von daher, es ging einfach und schnell und hat geschmeckt. Das waren so die wichtigsten Punkte.
Du steigerst dich aber nicht in so spezielle Sachen dann rein, wenn du da Lust drauf hast und dann vielleicht, es gibt ja Leute, die dann auch komplette Experten in Kaffee sind.
Gibt es auch in der Mannschaft auf jeden Fall ein paar, die völlig übertreiben, aber so bin ich jetzt nicht unterwegs. Ey.
Ist hier eine Glaubensfrage im Team, das ist auf jeden Fall so. Ja. Es war schon zu lesen, zweites Morgenritual ist auch die kalte Dusche.
Ja, stimmt, habe ich
vergessen. Weil du so gar nicht morgens aus dem Bett kommst normalerweise.
Ja, ich hab immer sehr geschwollene Augen, ich weiß nicht wieso, und die kalte Dusche hilft dagegen, also die lässt mich da ein bisschen frischer aussehen. Ja, obwohl ich immer 8-9 Stunden schlafe, aber das ist auf jeden Fall, habe ich vergessen zu sagen, ein wichtiger Bestandteil bei mir am Morgen.
Sind Rituale insgesamt wichtig bei dir? Also gleiche Abläufe? Oder?
Nee, gar nicht. Bin da echt offen und entspannt.
Okay. Und so ein Tag ist dann auch entspannt, du hast dann nicht Hummeln im Arsch, um noch Action zu machen oder was Besonderes zu machen. Also wenn man jetzt abgeht vom Training nochmal zusätzlich trainieren, haben wir gehört, hast du oft gemacht, aber so jetzt wäre dann so ein Tag eher entspannt, Freunde treffen.
Genau, also es hat sich schon geändert bei mir. Aber jetzt, wenn ich kein Training habe, würde ich, ja, wie gesagt, einfach irgendwas Entspanntes machen oder jetzt nach dem Training was ganz Entspanntes, so essen gehen oder irgendwie sowas. Also habe ich jetzt nicht so die Hummel noch, die mich da jagen.
Ich rede es ja nach einem perfekten Tag. Also klar, du bist ein entspannter Typ, das wissen wir ja auch. Aber was darf denn auf jeden Fall nicht fehlen, wenn du nur diesen einen Tag hast? Also
eine Sache oder was, die ich machen muss?
Genau, gibt es irgendwie, sag ich mal, noch ein anderes Hobby? Muss ein Lied gespielt werden? Also irgendwie, wenn du sagst, okay, ich habe diesen einen Tag nur, der muss jetzt perfekt sein. Mit wem willst du den verbringen? Was darf nicht fehlen? Noch darüber hinaus.
Ich würde wahrscheinlich nach Stuttgart fliegen. Und mich mit meinen Freunden treffen und was trinken gehen. Mit meinen Ängsten, so will ich was trinken gehen. Und das reicht mir schon. Dann am besten gutes Wetter noch. Ich liebe die Sonne, so gutes Wetter. Und oder mit meinen Freunden nach Ibiza fliegen wäre auch nicht so schlecht. Ja, das fällt mir gerade ein, das wäre auch...
Ja, das wär Sommer, auch so Sonne, Freunde.
Genau, ja. Gute Kombination. Ist eine gute Kombi, ja.
Ja, wollen wir noch einen weiteren Freund von dir hören?
Okay. So viele gibt es doch gar nicht mehr, oder?
Hallo zusammen, hallo liebe Podcast-Hörer. Viele Grüße aus dem Süden. Ich bin Paddy, ein langer Freund von Fadli und habe die Ehre, hier im Podcast ihm zwei, drei kleine Fragen zu stellen. Und ich würde direkt starten mit der ersten Frage an dich, Fadli. Die erste Frage lautet, wie schaffst du es mit deiner Unpünktlichkeit im Profifußball umzugehen, weil meistens ist ja mit zu spät kommen irgendwas mit Strafen hinterlegt. Wie viel Strafe musstest du dafür schon zahlen? Weil ich weiß, dass du ja im privaten Leben Pünktlichkeit ja nicht als deine oberste Priorität hast. Das wäre Frage Nummer 1.
Die lassen wir erstmal so stehen.
Ja, Paddy, liebe Grüße. Nee, boah, wie gehe ich damit um? Ich hab's auf jeden Fall ein bisschen verbessert, muss ich sagen. Also auch gezwungenermaßen, weil natürlich die Strafen hier nochmal anders sind. Wenn man da pro Minute, ja, weiß ich gar nicht, fast schon dreistellig zahlt, dann muss man sich schon überlegen, ob es sich lohnt oder ob man sich beeilt. Aber ich glaube, in Magdeburg war es noch schlimmer, muss ich sagen. Da war es auch nicht ganz so hoch. Und früher war es noch schlimmer. Also er kennt mich schon sehr, sehr lange und er weiß, glaube ich, aber nicht, dass ich mich jetzt schon gebessert habe. Okay. Aber wie gesagt, gezwungenermaßen. Also ja, bleibt mir da nichts anderes übrig, als dass ich mich da besser organisiere und früher losfahre. Es waren einfach falsche Gewohnheiten, die ich so in mir hatte.
Hat sich das auch wieder ausgewirkt auf die privaten Termine, die man hat? Oder?
Ja, ganz klar. Also privat auch. Also privat noch entspannter dann. Also dann irgendwie auch mal eine halbe Stunde zu spät einfach. Okay. Und war schon völlig normal. Ja, aber das passiert mir heute eigentlich gar nicht mehr. Nee. Ja, ja. So extrem nicht. Aber das hat der Paddy auch miterlebt, glaube ich. Ja.
Okay, der kennt das dann schon.
Der kennt das ja. Gut, ja.
Sehr gut. Und wir haben gehört, Paddy hat Redebedarf.
Ja, okay. Wir wollen nochmal die nächste Frage stellen.
Frage Nummer zwei ist bezogen auf Home of Goals, die Sportakademie, wo du als Botschafter mit dabei bist, da oder bei uns mit dabei bist. Da vielen, vielen Dank erstmal für alles, was du tust. Wissen wir sehr zu schätzen. Vielleicht von deiner Seite aus, was war mit ein Beweggrund, außer dass du mich kennst und ein guter Freund von mir bist, dass du gesagt hast, okay, du hast Bock, da als Botschafter dabei zu sein. Das wäre Frage Nummer zwei.
Genau, ja, ich bin Botschafter seit, glaube ein, zwei Jahren jetzt bei Home of Goals. Und die unterscheiden sich jetzt einfach von anderen Fußballschulen, also es ist eine Fußballschule, und die unterscheiden sich halt einfach, weil sie den Kindern und Jugendlichen einfach so Werte mitvermitteln während dem Training und neben dem Training. Also es ist nicht rein jetzt auf Fußball spezialisiert, sondern die versuchen einfach so ein bisschen auch Schule den Kindern zu vermitteln, dass Werte ganz wichtig sind. Dankbarkeit, Disziplin, Weiterentwicklung, solche Sachen. Das ist einfach ein anderer Ansatz, den es so häufig, glaube ich, in Deutschland nicht gibt. Und deswegen heben die sich da ab von anderen, und deswegen versuche ich das da mit meiner Reichweite, wollte ich was sagen, habe ich nicht, aber ich unterstütze es einfach gerne, weil ich es einfach gut finde, was die machen, und weil es ein anderer Ansatz ist, der einfach ja noch nicht so oft vertreten ist. Und ich glaube, dass es häufiger einfach den Kindern und Jugendlichen vermittelt werden muss, wie wichtig es ist, Werte zu haben und hinter Werten zu stehen und auch wissen, was die bedeuten. Und deswegen, das in Kombination mit Fußball ist, glaube ich, ein spannendes Projekt, wo ich gerne dahinter stehe.
Richtet sich das Projekt auch an Kinder aus familiären schwierigen Beziehungen, oder ist das für alle im Grunde offen?
Ist für alle offen, ja. Da wird nicht unterschieden oder so, ist jeder willkommen, Junge oder Mädchen, also ja.
Wie wirkst du da im Detail mit, also neben deiner Reichweite, gibt es da Aktionen, wo du schon mitgeholfen hast? Also vom Paddy haben wir unter anderem auch erfahren, dass du auch, wenn du mal vor Ort bist, da vorbeischaust. Kannst du da ein bisschen mal ausführen, wie die Stiftungsarbeit als Botschafter dann aussieht?
Ja, überwiegend wirklich so, wenn ich dann mal selber vor Ort bin. Schaue ich immer gerne vorbei und mache mal mit beim Training oder gebe ein paar Autogramme oder sowas. Die Kinder freuen sich da, und ich freue mich auch immer, da zu sein, weil ich weiß, ich war selber mal klein und habe selber mal auch klein angefangen, und ich will den Jungs da ein gutes Gefühl geben und auch einfach denen eine Freude bereiten, und bereitet selber eine Freude, die da zu sehen, und deswegen ist es, glaube ich, für beide Seiten so super, und wie gesagt, ich versuche mich damit einzubinden, indem ich halt einfach dann selber mal aktiv vor Ort bin und genau da einfach mal vorbeischaue.
Sehr gut. Er hat noch weiteren Redebedarf.
Und Frage Nummer drei ist, ich weiß, dass es in deiner Karriere schon mal einen kleinen Knackpunkt gab. Ich weiß nicht, ob das in Reutlingen war, aber irgendwo, wo du in der Oberliga am Start warst, ich weiß nicht, ob Reutlingen oder Nöttingen, da hattest du damals zu mir gemeint, Paddy, ich muss unbedingt mehr Tore und Assists sammeln, damit ich es noch höher schaffe. Und wie würdest du jetzt rückblickend auf diese Situation denken? Und Was war der Grund, warum du doch irgendwie deinen Stärken treu geblieben bist? Beziehungsweise, was sind denn überhaupt deine Stärken? Und was glaubst du, warum hast du es dennoch auch ohne Assists und Tore? Weil Torjäger wirst du nicht mehr, das weißt du selber. Aber warum hast du es auch ohne Assists und Tore zum Profi dann geschafft? Das wären meine drei Fragen. Und ansonsten sowohl dem HSV als auch dir, Fadli, nur das Beste.
Sehr stark. hat er noch eine Frage, oder?
Nee, jetzt ist Fragenmarathon.
Okay. ja, das, der hat recht. Also ich habe damals zu ihm gesagt, dass ich mehr auffallen muss und will und das auf meiner Position eben schwierig ist, wenn ich wenig Tore schieße und so, vor allem wenn du in unteren Ligen spielst, da auf dich aufmerksam zu machen, dann ist halt immer schwierig, wenn du einfach den Ball von links nach rechts spielst oder keine Bälle verlierst. Das fällt da jetzt nicht so auf, als wenn du da, weiß nicht, 15 Tore schießt. Und da habe ich halt gemerkt, dass es erstmal nicht meine Stärke ist, so dass ich mich lieber mal auf meine Stärken besinnen sollte und da meinen Fokus drauf legen sollte. Und dann habe ich halt gemerkt, dass das auch gar nicht meine Aufgabe ist auf der Position. Und dass, wenn ich meine Aufgabe auf meiner Position gut mache, dass ich dann auch trotzdem weiterkomme. So, und das habe ich dann eben mit dem Schritt nach Reutlingen und danach auch einfach gemerkt. Ich glaube, da gehört auch ein bisschen Reife mit dazu, so ein bisschen auch Spielverständnis vom Fußball einfach, dass man als Sechser jetzt keine 15 Tore braucht und viele Assists. Kann man auch anders auffallen. Und Leute, die Ahnung haben vom Fußball, sehen dich dann und sehen dann, ob du gut oder schlecht bist, so auf deiner Position. Deswegen habe ich das irgendwann verstanden. Und war das, ist witzig, dass er es sagt. Das habe ich echt oft gesagt. Aber völliger Quatsch, wenn ich halt drüber nachdenke.
Nach welchem Schritt hast du das abgelegt? Das Wissen darüber oder das Wissen erlangt, dass ordentliche Scouts sich das auch vernünftig angucken auf den Positionen?
Gegen Ende in meiner Zeit in Reutlingen, glaube ich, würde ich sagen, so im zweiten Jahr gegen Ende, habe ich es irgendwann mal gecheckt, dass auch einfach nicht meine Stärke ist, dass ich nicht der Spielertyp bin, weil er auch gefragt hat, was denn meine Stärken sind. Will ich schon sagen, erstmal meine Mentalität, die ich mitbringe, um die Jungs auch mit anzuschieben und dieses, was ich auch vorhin gesagt habe, dieses Mindset zu haben, immer besser werden zu wollen. Das ist auf jeden Fall eine große Stärke von mir. Spielerisch würde ich sagen, dass ich viele Balleroberungen habe und gut antizipieren kann im Spiel gegen den Ball und mit Ball halt wenig Bälle verliere, kluge Pässe spielen kann und ballsicher bin. Das habe ich mich genug gelobt, aber das sind so Stärken, die ich halt so mitbringe, würde ich sagen, ja.
Kannst ihn ja jetzt auch noch anrufen und sagen, hier, ich habe jetzt auch ein Tor geschossen.
Beim HSV, müsste ich machen.
Auch ein schickes sogar zudem.
Danke.
Ja, der Weg spricht für sich, würde ich sagen. Du hast es schon häufiger jetzt auch schon erwähnt, 2022 der Wechsel zum FC Magdeburg, da hatte ich dann sogar einen Zweitligist gesehen und für sich gewonnen. Wie war das damals, dann diesen Vertrag zu unterschreiben? Mit 25, den ersten Profivertrag.
25, ja. Da hat keiner mehr dran geglaubt. Das war selber für mich sehr surreal einfach. Also es ist nicht greifbar. Für mich ist teilweise jetzt nicht greifbar, dass ich hier bin und so und dass das bis jetzt so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, alles von früher bis jetzt ist alles sehr surreal und der Moment dann umso mehr. Also es war einfach unfassbar, wirklich. Es war unfassbar. Haben die mir das Gelände gezeigt, war ich so nervös. Also ich war völlig überfordert. Und auch meine erste Zeit da, es war alles so aufregend und groß und ganz besonders. Ich habe mir auch nicht leicht getan, da mich reinzuspielen und so, aber der Moment, als sie zugesagt haben und als ich da hingefahren bin, unterschrieben habe, den werde ich bis heute nicht vergessen. Es war ein unfassbarer Moment, wirklich. Das kann man gar nicht in Worte packen, wirklich. Es ist einfach unbeschreiblich. Und dann merkt man wirklich in dem Moment dann tatsächlich, hey, das hat sich alles ausgezahlt, was du investiert hast. Und das Ganze, die ganzen Zweifel, die du hattest, ob sich das lohnt, konnte man dann in dem Moment beiseite legen und realisieren, dass es halt wirklich das alles wert war, was man da gemacht hat. Und das ist so ein befriedigendes Gefühl, das man nicht kaufen kann. Das hat man sich selber erarbeitet und das ist das schönste Gefühl, was man haben kann. Deswegen, ja, ein unbeschreiblicher Moment.
Der Anfang war etwas holprig und schwierig, hast du eben gerade gesagt. Wir haben auch mal geguckt im zweiten Spiel, das war Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt, nach 30 Minuten ausgewechselt worden. Das sind dann die Momente, an die du denkst, wenn du sagst, es war am Anfang schwierig. Also genau. diese Anpassung dann doch an die zweite Liga oder was war es genau?
Ja genau, das einzelne Spiel war jetzt eigentlich so ein Sinnbild dafür, meine Anfangszeit in Magdeburg. Also einfach mit dem Tempo nicht klargekommen. Wie gesagt, das Umfeld war alles anders. Dann in dem Spiel, du spielst erstmal vor 30.000. Dann war es natürlich undankbar, dass wir auch gegen Frankfurt gespielt haben, die, glaube ich, da Europa-League-Sieger waren oder in dem Jahr geworden sind. Weiß ich, auf jeden Fall hatten eine gute Mannschaft. Und dann habe ich auch noch rechts hinten gespielt, was ich auch in meinem Leben noch nie gespielt habe. Also da kamen viele Faktoren zusammen. Man ist eh schon verunsichert und nervös und dies und das. Und es ist alles neu und dann spielst du noch auf einer undankbaren Position, die du nicht kennst so. Und das sind einfach dann ungewohnte Abläufe gegen Kostic und Götze und, weißt du, und dann habe ich mich halt gesucht nach 30 Minuten. Dann hat der Trainer mich auch erlöst. Also es war wirklich auch zu Recht, dass er mich da erlöst hat. Wir hatten danach nochmal ein Gespräch und er hat es auch ein bisschen auf sich genommen, so, aber im Nachhinein hätte ich es auch besser spielen können und ja, an sich war es ein wahnsinniges Learning. Also ich bin ja eh schon als Anführungszeichen Experiment gekommen. Dann startest du so rein, dann bist du ja erstmal komplett abgeschrieben. So. Und dann habe ich auch erstmal, glaube ich, 4 Wochen gebraucht, bis ich dann meinen ersten Einsatz von der Bank wieder hatte und so. Aber das waren einfach Erfahrungen, die ich einfach gebraucht habe, glaube ich. Die einfach dazugehören und die auch meinen Weg so ein bisschen beschreiben und den ganzen Weg. So nie einfach und immer hoch und runter. Und selbst wenn ich jetzt da angekommen bin, geht es weiter mit den Ups und Downs. Und das war schon eine schwere Zeit für mich damals.
Aber das hat bei dir so Ehrgeiz wieder hervorgerufen,
ja, ich,
so das dann zu zeigen.
Genau, der Ehrgeiz und vor allem die Dankbarkeit, die Möglichkeit zu haben, da zu sein, diesen Vertrag zu haben, weil ich weiß, dass es so viele Jungs da draußen gibt, mit denen ich zusammengespielt habe, die es auch wollen. So viele Jungs und vielleicht auch Jungs, die mehr Talent haben. Deswegen hat bei mir immer diese Dankbarkeit überwogen, zu sagen, hey, ich habe hier die Chance, einfach mein Traum hier zu leben. Und da lasse ich mich jetzt vor einem Spiel oder vor ein paar schlechten Trainingswochen da nicht runterziehen, sondern ich mache mein Ding weiter, wie ich es in der Vergangenheit auch gemacht habe und bleibe meiner Einstellung treu, immer besser werden zu wollen, auch wenn es mal nicht läuft. Und ja, so bin ich dann aus dem Anführungszeichen Loch dann rausgekommen. So. Genau, aber es hat mich wirklich auch geprägt, würde ich sagen, ja.
Wer hilft dir dabei, aus diesen Löchern rauszukommen? Weil klar, es wird ja schon deutlich, du reflektierst enorm viel für dich und machst viel mit dir selbst aus und trotzdem gibt es ja auch immer ein Umfeld oder Gespräche, die man führt mit engen Weggefährten, wo das dann halt Thema ist und dann ist es so, ja, ich habe den Vertrag unterschrieben, ich bin jetzt hier, alles war Freude pur, wie du es ja eben sehr schön beschrieben hast, nicht in Worte zu fassen und dann kann ich mir vorstellen, kommt vielleicht doch wieder dieser Zweifel, oh, bin ich vielleicht doch nicht gut genug, wenn ich jetzt hier bin, nach so einem Spiel. Also klar, unter schwierigen Umständen.
Ja, die Zweifel kamen auf jeden Fall auf, klar. Mhm. Ich habe das überwiegend schon, würde ich sagen, mit mir selber ausgemacht. Ich bin da auch, habe ich auch anfangs erwähnt, gern dann alleine ab und zu mal. Und dann mache ich das mit mir selber aus, weil ich weiß, was ich falsch gemacht habe und ich weiß, was ich besser machen muss, um das nächste Mal einfach, dass es nicht nochmal passiert. So. Und ich habe das in der Vergangenheit immer gemacht. Ich habe das auch in den Momenten dann gemacht. Klar führe ich ab und zu mal so Gespräche, aber ist gar nicht so mit der Absicht, über die Sachen zu reden, die passiert sind, so, sondern einfach mal auch gedanklich wegzukommen vom Fußball und so. Das ist dann eher so der Ansatz, aber so schlechte Spiele oder sowas, die mache ich immer mit mir selber dann aus und mit meinem eigenen Kopf. Ja.
Wissen dann deine Ängsten auch, den lassen wir mit Fußball lieber in Ruhe? Also ist das auch so eine bewusste Strategie, ich block jetzt ab, ich will gar nicht drüber reden und lass uns eine schöne Zeit
haben? Das wissen die mittlerweile, ja. Das ist auch gut so. Ja. Ja, vor allem meine Familie. Ja. Die sorgen sich natürlich, klar, aber die wissen auch Bescheid, dass ich dann lieber mit mir selber bin und ja, das selber dann so reflektiere quasi.
Wen hast du angerufen, als Magdeburg das erste Mal anklopfte oder auch der HSV später?
Mein Bruder.
Dein Bruder?
Ja. Mein Bruder, dann meine Mutter. Ja. Aber mein Bruder war der Erste, glaube ich, ja.
Bruder haben wir schon gehört?
Ja.
Mutter kommt jetzt.
Ach, okay.
Hi Soni. Ganz, ganz liebe Grüße aus der Heimat. Du, ich bin noch ganz beseelt von dem Spiel gegen Preußen Münster, ja, dein starkes Tor. Einfach genial, ja. Und ein super Einstand beim HSV. Glückwunsch. Dani, du hast eine Wahnsinnskarriere hingelegt. Du kämpfst jetzt um den Aufstieg in die erste Bundesliga, ja. Und das gemeinsam mit dem HSV. Ich denke mal, die Herausforderung dürfte genau nach deinem Geschmack sein, denn du hast sie auch sehr, sehr gerne angenommen. Und genau das ist es, was dich auszeichnet. Und dein Erfolg gibt dir ja recht. Ich bin richtig, richtig stolz auf dich. Ich wünsche dir und dem HSV ganz einfach, dass Träume wahr werden. Ach, eine Frage hätte ich noch. Wann kommst du eigentlich mal wieder nach Hause? Ich freue mich auf dich. Deine Mama. Ach,
schwierig. Das ist, es berührt mich auf jeden Fall, sowas zu hören. Ist nicht so leicht. Ja, es ist. Schwierig. Ja, also ich glaube, man merkt es mir an, es berührt mich sehr. Ich tue mir schwer, jetzt da drüber zu reden. Aber es freut mich natürlich zu hören. Ja, es freut mich sehr zu hören. Hat sie eine Frage gestellt, habe ich es gar nicht mehr.
Wann du wieder nach Hause kommst.
Achso, wann ich wieder nach Hause komme. Ich war jetzt erst eben zu Hause, haben wir es gesehen.
Ja, wir hatten die Frage schon im Vorfeld eingeholt gehabt, hatten ja einmal den Termin geschoben. Aber,
ah ja, okay, ja, stimmt. Genau,
deshalb.
Ja, ja. Genau. Nee, da hatten wir uns gesehen, genau. Aber es ist natürlich ja, sehr schön zu hören.
Ganz besondere Person für dich.
Absolut.
Ja.
Sehr gut. Und sie auch als erstes informiert natürlich. Freut sich mit dir, jetzt auch diesen Weg zu gehen, der dann zum HSV geführt hat, wo wir wieder sind in der den Kreis zum HSV geschlossen. Aber sie hat gefragt, wann du wieder nach Hause kommst. Nach Hause ist vielleicht ein gutes Stichwort. Also ist so Hause, du hast vorhin auch gesagt, so Freunde treffen, nach Hause kommen, das ist noch die ganz frühe Heimat, du bist oft umgezogen, oder ist, wann ist zu Hause auch Hamburg? Wann war zu Hause Pforzheim? Was sind so Sachen? Sind es dann doch die Menschen,
ja, sind
die Menschen zu Hause ganz
klar,
ausmachen?
Ganz klar, das hätte ich jetzt gesagt. Also ganz klar die Menschen, die für mich Heimat ausmachen, und dann halt Rudesheim, ne, wo ich dann halt auch lange gelebt habe, wo ich aufgewachsen bin, wo ich halt auch noch viele, viele kenne und viele Freunde habe und so weiter. Und genau das ist, würde ich schon so als Heimat bezeichnen. Ja, ganz klar.
Was brauchst du hier zu Hause, wenn du ankommst in deine Wohnung? Wann ist das zu Hause, wenn man Ruhe hat?
Genau, ja, wenn man Ruhe hat, ich glaube, ist einfach so ein Gefühl, was man entwickeln kann, vom Wohlfühlen so. Und das habe ich hier absolut. Also das sind auch die Leute hier in der Kabine und so, also wirklich das ganze Umfeld, das sind alles coole Typen dabei und die machen das alles angenehmer so. Und wenn ich zu Hause bin, eben genau, wenn ich ein bisschen auch mal für mich bin oder so, oder ja.
Du nutzt da auch die Länderspielpausen wie jetzt gerade, um,
genau,
oder auch sonst freie Tage, um immer direkt runter zu fliegen, zu brettern nach Stuttgart.
Genau. Ja, jetzt bin ich mal geflogen, es war das erste Mal. Ist auf jeden Fall sehr entspannt. Vielleicht werde ich es mal mit dem Zug probieren irgendwie. Ja, freie Zeit, jetzt so 3-4 Tage auf jeden Fall immer runter, klar.
Ja. Länderspielpause ist jetzt so Richtung Abschluss. Merkt ihr, du bist sehr ergriffen, Tränen auch ein bisschen im Auge gewesen. Ja. Nochmal zum Abschluss ein Stichwort für uns. Du bist ja auch Nationalspieler, und zwar für Libyen, das Heimatland deines Vaters. 2022, glaube ich, auch da debütiert, also etwa mit dieser Magdeburg-Zeit. Wie ist es dazu gekommen, dass du dich dafür entschieden hast?
Ja, weil mein Papa aus Libyen kommt, dort auch lebt. Das heißt, also ich bin halb deutsch, halb libysch. Und ja, die hatten angefragt gehabt, hatten mir das angeboten. Und ich habe da jetzt nicht lange überlegen müssen. Also für mich war das auch was ganz Besonderes, wo ich niemals gedacht hätte, dass ich das mal machen kann und für 8 Millionen Menschen spielen kann. So, deswegen war das eine relativ leichte Entscheidung für mich, und aber auch eine sehr besondere Erfahrung, mal dorthin zu fliegen und dann auch dort Fußball zu spielen und so, ist ja, ist Wahnsinn. Also da ist wirklich eine andere Welt dort, ne? Da ist halt politisch auch viel Chaos, und ja, das einfach mal selber hautnah zu erleben, das holt auch einen nochmal so richtig runter, und dann checkt man auch erstmal richtig, okay, wie gut wir es eigentlich haben, weil da ticken die Uhren nochmal anders. Aber an sich, auch fußballerisch, war es eine sehr besondere Erfahrung.
Ja, ein Land, in dem in den letzten Jahren Bürgerkriege geherrscht haben, dementsprechend da wirklich keine einfachen Umstände. Wie ist da deine Beziehung zu Land und Leute oder konnte man das in der kurzen Zeit gar nicht richtig aufbauen oder wie bist du da vielleicht auch schon durch deinen Vater, durch die Seite geprägt?
Ja, immer mit so einer gewissen Distanz, glaube ich. Also so ganz nahbar ist es für mich nicht, weil ich halt die Sprache auch nicht spreche. Die habe ich nie beigebracht bekommen oder habe ich mir auch nicht selber nicht angeeignet. Aber ja, also so richtig nahbar ist es einfach für mich nicht. Und ich habe mich dort auch eher mit Händen und Füßen unterhalten und verständigt. Ja, deswegen ist es immer schwer, sich dann, wenn die Sprache nicht, wenn man nicht die gleiche Sprache spricht, ist es schwer, so in eine Mannschaft zu kommen und die Leute richtig kennenzulernen. Aber grundsätzlich ist es natürlich eine andere Mentalität, eine andere Kultur, wobei die alle sehr, sehr herzlich sind und einen sehr gut aufnehmen. Also das muss man auf jeden Fall sagen.
Wie bist du mit dem Nationaltrainer jetzt auch verblieben? Weil du bist ja nicht immer dabei. Du kannst, sprich das mit ihm vorher ab, wann du wieder dabei bist und was sind dann die Beweggründe, wann du wieder hinfahren würdest?
Ja, jetzt war es aufgrund meiner kleinen Verletzung, die ich hatte unten am Fuß und da haben wir halt gesagt, dass es besser ist, jetzt erstmal komplett auszukurieren und ja, die Spiele erstmal zu meiden. Aber ich bin da mit ihm im engen Austausch. Und wir sprechen uns da immer ab, was wir machen. Und ja, für mich ist es einfach jedes Spiel. Also ich würde am liebsten zu jedem Spiel gehen. Gibt es ein paar Gründe, über die ich jetzt nicht unbedingt reden will, aber die jetzt mich in meiner Entscheidung beeinflussen. Aber grundsätzlich möchte ich jedes Spiel spielen. Und wenn es möglich ist, ich nicht gerade verletzt bin, dann ja, gehe ich gerne hin.
Wie setzt du das gleich mit den Zielen, die du auch vielleicht beim HSV hast oder jetzt so Eingewöhnung, können Sie sich ja vorstellen, ich möchte mich erstmal darauf konzentrieren, beim HSV weiterhin irgendwie Leistung zu bringen und vielleicht das hinten ranzustellen. Ist das auch ein Punkt, der bei dir eine Rolle spielt?
Ganz klar, ja, absolut. Es war auf jeden Fall auch ein Gedanke, den ich hatte. Ich bin jetzt erst hier neu angekommen und so und ja, will mich von meiner besten Seite präsentieren. Und ja, ich habe jetzt hier einen guten Fokus, glaube ich, und war eh schon alles sehr aufregend die letzten Wochen. Und jetzt war es halt eben auch mal gut, nochmal ein bisschen runterzufahren, auch mal nochmal in die Heimat zu fliegen und so. Und jetzt hatte ich die Möglichkeit, deswegen ja, da mal ein bisschen Abstand zu kriegen und ja, war dann schon ganz gut, aber mein Fokus liegt halt hier und will halt hier gut reinkommen, ne? Und mit Hamburg eine gute Saison spielen. Deswegen mein Fokus schon hier und vor allem jetzt am Anfang, glaube ich, sehr wichtig.
Ziel mit dem HSV ist ja ganz klar formuliert. Ja. Aufstieg, Bundesliga. Ja. Jetzt haben wir deine märchenhafte Reise, sind wir ein bisschen durchgegangen, auch emotional jetzt zum Ende hin. ist das letzte bisschen, was fehlt? Bundesliga,
ganz Profi? Klar, ganz klar. Also ich habe es auch ein paar Jungs gesagt, so, weil die halt meinen Weg so besonders auffinden. Und ich habe denen gesagt, aber jetzt muss ich halt bis zum Ende kommen. Und dann nehme ich euch halt alle auch mit. So. Also gehen wir zusammen. Ne? Das ist so ganz, ganz fest in meinem Kopf. Jetzt habe ich es bis hierhin geschafft, zu einem wirklich für mich besten Verein in der zweiten Liga. Und jetzt auch mit dem Stadion und mit der Stadt, der Verein gehört nicht in die zweite Liga, in die erste Liga. Und jetzt will ich halt den ganzen Weg gehen und ja, dann meinen Traum komplett wahr machen. Also es ist schon mein Traum, hier zu sein und alles und auch zweite Liga zu spielen, aber das wäre dann wirklich so nochmal ja, der ganze Traum, sag ich mal, jetzt so, den ich dann erreichen würde. Und dafür tue ich alles, jeden Tag.
Sven, der Traum von ganz vielen natürlich in der Mannschaft, aber spürst du das, dass das noch ein bisschen durch deinen Werdegang und durch die Geschichte, die du ja auch hier eindrucksvoll erzählt hast, dass du die da noch ein bisschen mehr mitziehen kannst, als vielleicht andere, die mit anderen Werdegängen?
Ich glaube schon, ja, ich glaube schon. Dass es halt sehr authentisch ist, was ich den Jungs dann auch sage, glaube ich, dass es halt eben wirklich ja, authentisch rüberkommt, weil ich es halt selber erlebt habe und selber so den Weg gegangen bin und deswegen habe ich einfach so fest den Glauben in mir, dass es möglich ist. So und so, also habe ich schon deutlich schwierige Sachen gemacht, als im HSV aufzusteigen, glaube ich so. Also so bin ich jetzt hergekommen mit dem Mindset und das versuche ich halt auch den Jungs zu vermitteln, dass es absolut möglich ist so gehe ich halt auch jeden Tag hier zur Arbeit. Also, deswegen bin ich auch hergekommen, mit dem absoluten Wille hier aufzusteigen. Und das versuche ich halt, ja, dann halt auch als Ganzes. Weil als Einzelner bringt es nichts. Du musst als komplette Mannschaft funktionieren. Das habe ich auch irgendwann mal gelernt. Du kannst auch als Einzelner dann besser glänzen, wenn die ganze Mannschaft glänzt. Deswegen musst du alle mitnehmen. Nur so kannst du das große Ziel erreichen. Und ja, das versuche ich jetzt mit dem Möglichen, was ich kann, hier mit einzubringen einfach.
Mhm. Klingt sehr gut. Gute Schlussworte, würde ich auch sagen. Richtiger Typ am richtigen Ort. Vielen Dank, Daniel Fadli.
Ich habe zu danken.
Du hier zu Gast warst. Danke für deine Offenheit vor allen Dingen auch. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, sehr interessante Geschichte. Vielen Dank für all die Einblicke. Und damit vielen Dank fürs Zuhören auch. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Pur der HSV. Und bis dahin,
nur der HSV.
Pur der HSV. Der HSV-Podcast.